Ich möchte als Bürgermeister von Berlin keine Situation wie in London haben, wo Leute mit gutem Einkommen anderthalb Stunden vor der Stadt wohnen müssen, weil sie sich die Stadt nicht mehr leisten können.
Und deshalb hat der rot-rot-grüne Senat in Berlin Anfang dieses Jahres den Mietendeckel eingeführt. 5 Jahre lang dürfen die Mieten in der Hauptstadt nicht erhöht werden. Ein bundesweit einmaliges Experiment und wir wollen wissen, wie wirkt der Mietendeckel. Dazu gleich mehr. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Gerhard Schröder. Wohnen in der Stadt wird immer teurer. Auch im ersten Halbjahr dieses Jahres sind die Mieten in Deutschland weiter gestiegen. Allerdings mit einer Ausnahme. In Berlin, so berichten zumindest mehrere Wohnungsportale, hat sich die Lage etwas entspannt. Der Grund: dort gibt es seit Anfang dieses Jahres den Mietendeckel und der sorgt offenbar dafür, dass die Preise nicht weiter in dem Maße steigen. Ob das so bleibt, ist allerdings ungewiss, denn zum einen steht die juristische Prüfung noch aus. Demnächst muss das Bundesverfassungsgericht klären, ob der Mietendeckel überhaupt zulässig ist. Und zum anderen hat so mancher Vermieter längst Strategien entwickelt, wie der Mietendeckel unterlaufen werden kann. Wolf-Sören Treusch kennt die ganze Geschichte.
Eine ruhige Seitenstraße in Berlin-Mitte, ein Wohnblock in freundlicher Umgebung. Im Erdgeschoss wohnt Nina Gulde mit ihrem Mann. 36,5 Quadratmeter, 2 Zimmer, Küche, Bad und sogar ein kleiner Balkon.
Es wohnt sich gut, es ist ruhig. Genau, ich war vorhin in Friedrichshain, da ist natürlich anderes Klientel, sage ich mal. Aber ja, ist ruhig und man hat ja auch hier schön den Garten sozusagen vor der Tür.
Der Garten, das ist der Rasen vor dem Mietshaus. Die Ausstattung der Wohnung ist Standard. Keine Einbauküche, keine hochwertigen Armaturen. Die Miete dagegen ist besonders. Es gibt nämlich 2. Eine reguläre, die Nina Gulde derzeit bezahlt, und eine sogenannte Schattenmiete. Die hat der Vermieter vertraglich fixiert für den Fall, dass der Mietendeckel fällt.
Was ich momentan bezahle, sind 330 Euro warm. Und eben die Schattenmiete ist, glaube ich, bei 904 Euro.
Die Differenz ist sogar noch größer. Zurzeit zahlt Nina Gulde für die 36,5 Quadratmeter 369 Euro warm. Wenn der Mietendeckel fällt, wäre es fast das Dreifache, 1015 Euro warm. So steht es tatsächlich im Mietvertrag. Sie hätte ihn im April ja nicht unterschreiben müssen, ließe sich an dieser Stelle einwenden. Die Realität auf dem Berliner Wohnungsmarkt jedoch sieht anders aus.
Ich muss auch sagen, so nach 3 oder 4 Monaten Wohnungssuche war man dann auch froh, dass es dann eine Alternative natürlich gibt. Genau. Klar hätten wir jetzt irgendwie zu Freunden oder so gehen können, aber es war ja auch da in der Corona-Situation, wo man dann auch weiß, jeder ist daheim und hat auch eine andere Ausgangslage natürlich.
Der Vermieter setzt darauf, dass das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel kippen wird, um dann die höhere, die Schattenmiete, möglicherweise sogar rückwirkend verlangen zu können. Das sei zurzeit gängige Praxis, bestätigt Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins.
Ja, aus unserer Sicht werden tatsächlich rund 80% aller neuen Verträge mit einer sogenannten Schattenmiete versehen. Das ist eine Miete, die die Mietendeckelmiete oft um das 2- bis 3-fache überschreitet. Wir haben ja Mietpreise teilweise bis zu 40 Euro pro Quadratmeter, Seitenflügel-Parterre-Wohnung. Das ist aus unserer Sicht tatsächlich vollkommen inakzeptabel. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir ganz rasch auch die gerichtlichen Entscheidungen bekommen.
Seit einem knappen halben Jahr gilt in Berlin der Mietendeckel. Für 1,5 Millionen Wohnungen in der Hauptstadt wurden die Mieten eingefroren, auf dem Stand vom 19. Juni 2019. Die Vermieter halten sich weitgehend daran. Lediglich 425 Anzeigen und Hinweise zu Verstößen gegen den Mietendeckel bilanzierte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen im Mai. Und auch Rainer Wild vom Berliner Mieterverein bestätigt, dass die Mietobergrenzen bei Altverträgen tatsächlich eingehalten werden.
Klar ist, dass durch den Mietenstopp die Mieter tatsächlich im Moment entlastet sind, weil es werden praktisch in bestehenden Mietverhältnissen weitestgehend keine Mieterhöhungen umgesetzt.
Problematisch sieht er dagegen die Neuverträge und die darin oftmals geforderte sogenannte Schattenmiete. Sie sei eine zivilrechtliche Vereinbarung und widerspreche den öffentlich-rechtlichen Regeln des Gesetzgebers, unterlaufe letztlich also Sinn und Zweck des Mietendeckels.
Wir glauben, dass das nicht sein kann, dass etwas, was gesetzlich verboten ist, nämlich eine Miethöhe zu nehmen, die über dem Mietendeckel ist, man mit einer solchen zivilrechtlichen Vereinbarung umgehen kann.
Völlig anders sieht das die Immobilienwirtschaft. Ihrer Auffassung nach ergänzt der Mietendeckel das Mietrecht nach BGB, er ersetzt es nicht. Daher sei die Schattenmiete rechtlich zulässig. Und für viele Vermieter eine notwendige Absicherung, so ihre Argumentation. Häuser, deren Finanzierung auf 30 Jahre angelegt sei, die aber erst seit 10 Jahren stehen, seien sonst ein unkalkulierbares Risiko. Und gerade Kleinvermieter müssten sich gegen die Auswirkungen des Mietendeckels schützen, mahnte schon vor Monaten Andreas Ibel, Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, BFW.
Das ist ein riesiges Problem, vor allem für alle diejenigen, die Immobilien zur Altersversorgung halten. Hier wird eine ganz große Entwertung der Immobilien vorgenommen. Also wir halten den volkswirtschaftlichen Schaden für wirklich riesig. Aber ich glaube, es wird natürlich auch dazu führen, dass die Investitionen in den Markt eben nicht mehr stattfinden werden.
Exakte Zahlen dazu liegen noch nicht vor. Einen entsprechenden Interviewwunsch lehnte der Berliner Landesverband des BFW ab. Begründung: Mittlerweile sei es guter Ton in der Stadt, die Immobilienwirtschaft in Gänze zu kriminalisieren, daher unmöglich, jemanden zu finden, der bereit wäre, Auskunft zu erteilen. Die politischen Kontrahenten warten nun ab, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Vertreter von FDP und CDU haben dort eine Normenkontrollklage gegen den Mietendeckel eingereicht. Mietrecht sei Sache des Bundes und nicht der Länder, argumentiert einer der Kläger, der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Lutschak.
Wir haben als Bundesgesetzgeber von unserer Kompetenz zur Regelung des Mietrechts umfassend und abschließend auch Gebrauch gemacht. Und das entfaltet eine Sperrwirkung. Ein Berliner Landesgesetzgeber kann unsere Regelung nicht einfach außer Kraft setzen, nicht einfach durch seine eigene ersetzen. Unser gesamtes Regelungskonzept wird hier konterkariert. Und das ist ganz klar verfassungswidrig an dieser Stelle.
Stimmt nicht, hält die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin dagegen. Im Rahmen der Föderalismusreform von 2006 seien die Länder mit zusätzlichen mietrechtlichen Kompetenzen ausgestattet worden. Eine Rechtsauffassung, die auch der Berliner Mieterverein vertritt.
2006 hat der Bund seine Kompetenz für das Wohnungswesen an die Länder abgegeben. Und wir sind der Auffassung, dass das Mietpreisrecht Bestandteil einer öffentlich-rechtlichen Regelung im Wohnungswesen ist und deswegen auch rechtlich zulässig ist.
Bis das abschließend geklärt ist, werden noch Monate, vielleicht Jahre vergehen. Dann erst wird auch klar sein, ob die Mieter für den Fall, dass der Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt wird, die Schattenmiete rückwirkend werden zahlen müssen. Nina Gulde legt vorsichtshalber schon mal was zur Seite.
Entweder bleibt dieser Mietendeckel dann da und dann habe ich halt Glück oder muss es dann halt nachzahlen. So. Aber ja, das sind ja dann so jeden Monat so 600 Euro Differenz, genau, die man da auf die Seite legt. Genau. Das machen wir schon so, ja.
Die gebürtige Schwäbin geht auf Nummer sicher. Andere können solche Rücklagen nicht bilden.
Wolf-Sören Treusch über den Mietendeckel in Berlin und wie er umgangen wird. Nun kann man, wie in Berlin, versuchen, den Wohnungsmarkt per Gesetz im Zaum zu halten. Das löst aber das eigentliche Problem nicht. Es gibt einfach zu wenig Wohnungen in den Städten. Und die Wohnungen, die neu gebaut werden, sind so teuer, dass sich die nur wenige leisten können. Selbst Wohnungsbaugenossenschaften, die nicht auf den maximalen Profit aus sind, stoßen da an ihre Grenzen. Warum ist das so? Thilo Schmidt hat nachgehakt.
Ein Neubau der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft HOWOG in Hohenschönhausen im Osten Berlins. Im vergangenen Jahr wurden die 188 Wohnungen fertiggestellt, gefördert vom Land. Deshalb gibt es auch Sozialwohnungen, die für 6,50 Euro je Quadratmeter vermietet werden. Bis zu 12 Euro dagegen kosten die nicht geförderten Wohnungen. Selbst die landeseigene HOWOG kann ihre neu gebauten Wohnungen kaum günstiger vermieten. Geschäftsführer Ulrich Schiller.
Wenn Sie sich die Situation auf den Baustellen angucken, die Menschen, die dort arbeiten, da hat es auch Phasen gegeben, da war das nicht so großartig anders als in der Fleischindustrie. Wir sind glücklich, dass wir mit Firmen zusammenarbeiten, die sich um ihre Mitarbeiter kümmern. Das hat halt auch seinen Preis. Man muss immer schauen, dass die Forderung, das muss alles billig sein, nicht auf der anderen Seite auch einen Verlierer hat und das ist dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auf der Baustelle.
Auch die Preise für Baumaterialien und Rohstoffe steigen seit Jahren. Auch das sorgt dafür, dass Neubauten teurer werden, sagt Schiller.
Wir haben ja Baupreisindexsteigerungen in den zurückliegenden Jahren, die lagen deutlich über 5%. Und das bei einer Inflation, die ungefähr bei 2 lag. Dass das nachhaltig nicht gesund ist, ist, glaube ich, eben klar.
Dazu beigetragen hat auch die Lage der Bauwirtschaft. Heute haben die Baufirmen alle Hände voll zu tun und es können mancherorts gar nicht alle Aufträge annehmen.
Was wir in Deutschland einfach verzeichnen, ist ein Rückgang der Kapazitäten der Bauwirtschaften seit der deutschen Wiedervereinigung von nahezu der Hälfte.
Der Immobilienökonom Andreas Pfnühe von der TU Darmstadt.
Das heißt, da ist dann auch klar, dass in den Regionen, in denen viel gebaut wird, die Nachfrage nach Bauleistungen das Angebot deutlich übersteigt. Und das führt im Wesentlichen dazu, dass die Baupreise in Deutschland massiv gestiegen sind.
Von oben sieht der Neubau der HOVOG in Berlin-Hohenschönhausen aus wie ein eckiges Hufeisen. Das Gebäude hat 5 Obergeschosse, aber 7 Aufgänge mit jeweils einem Fahrstuhl. Auch das macht Bauen und damit am Ende die Mieten teurer. Und dann sind da noch die Grundstückspreise, die im Bundesdurchschnitt von 1992 bis 2017 um mehr als das 5-fache gestiegen sind. In großen Städten wie Berlin sogar noch drastischer. Für HOVOG-Geschäftsführer Ulrich Schiller bedeutet das, auf einem extrem teuren Grundstück müssen mehr Wohnungen entstehen.
Am Ende, wenn ich eine Grundstücksressource einkaufe und ich darf darauf nur 5- oder 6-geschossig bauen, dann ist der Quadratmeter in Summe natürlich deutlich teurer, als wenn ich 10- oder 12-Geschosse darauf baue. Das heißt, wir müssen uns auch über Dichte unterhalten. Dichte gehört zu einer Stadt. Dichte ist ökologisch, denn der Flächenverbrauch des Einzelnen ist deutlich geringer.
Die HOVOG investiert einiges in den Klimaschutz. Neubauten werden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Manch ein HOVOG-Neubau, sagt Ulrich Schiller, produziert mehr Energie, als er verbraucht und liefert günstigen Mieterstrom. Zu anderen Maßnahmen, nicht nur Wärmedämmung, sondern auch Brand- oder Lärmschutz, sind Bauherren per Gesetz verpflichtet. Immobilienökonom Andreas Pfnühe.
Also der Gesetzgeber hat in vielerlei Hinsicht eigentlich Gebäude besser gemacht, wovon wir alle profitieren, aber das geht halt einher mit einer erheblichen Kostensteigerung.
Das sei gut gemeint und wichtig, sagt Pfnühe, aber man sollte es auch nicht übertreiben.
Gerade in der energetischen Gebäudesanierung ist jeglicher Einsatz von Technologie, von innovativen Verfahren in der Regel dazu gedacht gewesen bislang, auch die letzten 2-3% an Energieeinsparung noch zu realisieren. Das ist ganz besonders teuer.
Noch befinden sich hier Autowerkstätten, ein Recyclinghof und Lagerhallen. Doch es wird schon gebaut. Das Areal der Schöneberger Linse in Berlin wird in ein modernes Stadtquartier verwandelt. Eine Teilfläche überlässt der Berliner Senat einem außergewöhnlichen Projekt. Hier lässt die Urban Coop Berlin, ein Zusammenschluss von Architekten und Stadtplanern, 50 Wohnungen für eine Bauträgergenossenschaft bauen. Der Architekt und Projektentwickler Robert Ostmann.
Ein Weg, den wir sehen, die individuellen Wohnkosten zu reduzieren, ist tatsächlich auf weniger Fläche zu leben und sich viel mehr Räume mit den Nachbarn zu teilen. Also da sehen wir zum einen den Vorteil, dass dadurch Nachbarschaft überhaupt erst entsteht, dass wir mit der Architektur Räume zur Verfügung stellen, wo man sich treffen kann, wo man sich Dinge mit den Nachbarn teilt, wo man zusammen Unternehmungen machen kann. Und das ermöglicht einem selbst eben in einer viel kleineren Wohnung zu leben, wenn man beispielsweise eine Gästewohnung hat oder eine große Küche oder sei es ein Fitnessstudio, was man sich mit den Nachbarn teilen kann.
Die künftigen Bewohner müssen eine Einlage in die Genossenschaft leisten, eine 5-stellige Summe je nach Wohnungsgröße, die sie aber wiederbekommen, wenn sie ausziehen. Dazu kommt ein monatliches Wohngeld von etwa 12 Euro pro Quadratmeter. Ein stolzer Preis, aber langfristig sei es günstig, sagt Ostmann.
Diese 12 Euro gehen so lange, wie die Baudarlehen zurückgezahlt werden. Genossenschaft ist vor allem ein Generationenprojekt. So ein Neubau kostet nun mal. Und das Geld, was man als Hausgeld zahlt, ist halt eben die Abzahlung der Kredite. Und wenn die nach 30 Jahren ungefähr abgezahlt sind, dann fängt es an, dass es günstig wird.
Das Grundstück musste die Bauträgergenossenschaft nicht kaufen, hätte sie auch auf dem überhitzten Berliner Grundstücksmarkt gar nicht gekonnt. Das Grundstück gehört dem Senat und der überlässt es der Genossenschaft in Erbbaupacht. Das macht es günstiger, zumindest kurz- und mittelfristig. Außerdem profitieren die Genossen davon, dass nicht noch viele andere an dem Projekt mitverdienen.
Wenn man sich den freien Wohnungsmarkt anschaut, da haben wir eben jemanden, der diese ganze Projektentwicklung vorfinanziert. Und Projektentwicklungen werden dann meistens nochmal verkauft mit einem Gewinnaufschlag und so weiter und so fort. Also der ganze Profit, der damit gemacht wird, der fällt einfach raus.
Wenn das Haus steht und die Mieter einziehen, ist Robert Ostmanns Job beendet. Dann übergibt er das Haus den Bewohnern der Genossenschaft. Die Urban Coop Berlin plant derweil schon die nächsten genossenschaftlichen Wohnprojekte.
Bauen heutzutage ist so komplex. Ich denke, das ist einer der Hauptgründe dafür, dass dann schlussendlich auch die Wohnkosten so teuer sind. Dieses ganze Regelwerk muss eigentlich alles weg und es muss nochmal von vorne, von null quasi angefangen werden, das Bauen wirklich zu vereinfachen.
Aber vielleicht ebbt auch der Ansturm auf die Stadtzentren irgendwann wieder ab und das Wohnen auf dem Land wird wieder attraktiver. Immobilienökonom Andreas Pfnür.
Und im Grunde muss man sagen, wir haben in Deutschland 2 Millionen Wohnungen zu viel, nur leider an den falschen Orten.
Thilo Schmidt über steigende Wohnungsbaukosten in der Stadt.